Grüß Gott und herzlich willkommen bei Weltkirche aktuell. Aus dem Studio der päpstlichen Stiftung Kirche in Not begrüßt Sie Ihr Volker Niggewöhner. Der Waffenstillstand vom 23. Dezember hat es möglich gemacht. Zum ersten Mal seit Ausbruch des Krieges in Syrien konnten Vertreter des Hilfswerks Kirche in Not wieder Projektpartner in der nordsyrischen Stadt Aleppo besuchen. Mit dabei auch Karin Maria Fenbert, Geschäftsführerin von Kirche in Not Deutschland. Die Reise war nicht ungefährlich, denn die Sicherheitslage ist weiterhin instabil. Schätzungen zufolge sind von den ehemals 160.000 Christen in Aleppo nur noch rund 20.000 in der Stadt. Eine wichtige Erkenntnis der Reise lautete, die Verteilung von Hilfsgütern an Christen in Aleppo muss gerechter organisiert werden. Wie Karin Fenbert die humanitäre Lage dort sonst einschätzt, verriet sie uns im Gespräch mit Berthold Pelster.
Aleppo war das am stärksten umkämpfte Schlachtfeld im syrischen Krieg. In manchen Stadtteilen sind nur noch Ruinen übrig geblieben, Trümmerfelder wie nach einem Erdbeben. Trotzdem leben hier noch Menschen. Wie sie in den zerbombten Siedlungen überleben können und wie die Kirche ihnen dabei hilft, das schildert uns heute Karin Maria Fenbert. Sie ist Geschäftsführerin der deutschen Sektion des katholischen Hilfswerks Kirche in Not. Herzlich willkommen bei uns im Studio, Frau Fenbert.
Dankeschön, Herr Pelster.
Sie haben Aleppo besucht Anfang Januar, kurz nachdem die Stadt von den syrischen Regierungstruppen zurückerobert worden ist. Was war denn der Anlass Ihrer Reise?
Der Anlass war einfach, wir wollten kurz nachdem am 23. Dezember 2016 ein Teilfrieden zumindest in Aleppo verhandelt wurde zwischen Russland, der Türkei und dem Iran, vor Ort sein, versuchen, selbst in die Stadt zu kommen und mit den Leuten, mit denen wir schon dort zusammenarbeiten, die schon für uns die Hilfe weiterleiten, mit denen sprechen und natürlich auch uns selbst ein Bild von der Lage machen.
War es denn eigentlich schwierig, in die Stadt hineinzugelangen?
Das kann ich wahrscheinlich selber gar nicht so genau ermessen, weil ich gar nicht so genau weiß, welche Umwege wir alle gefahren sind. Wir sind über den Libanon angereist und ich habe mir nur sagen lassen, normalerweise käme man von da bis da in 2 Stunden und wir haben 5 Stunden gebraucht. Also man muss schon sich auskennen, wie die Frontlinien in Syrien verlaufen, um eine halbwegs sichere Route zu finden.
Wie haben Sie denn die Sicherheitslage in der Stadt Aleppo selbst empfunden? Hat der Waffenstillstand gehalten in der Zeit, wo Sie da waren?
Also wenn man die deutschen Medienberichte sich zu diesem Zeitpunkt so angeschaut hat, hätte man meinen müssen, in Aleppo sei jetzt Ruhe. Davon kann keine Rede sein. Man muss vielleicht unterscheiden, Aleppo ist nicht nur eine Stadt, sondern auch ein Gouvernement. Und wie ich meine Gesprächspartner verstanden habe, sind in 10%, sie haben sich immer so genau unterschieden, der Stadt oder des Gouvernements ist sowas Ähnliches wie Frieden. In dem Restteil des Gebietes wurde zumindest Mitte Januar, ich war vom 9. bis 13. Januar in Aleppo, wurde gekämpft. Das hört man auch. Nachts insbesondere, vor allem nach 24 Uhr, wenn der Strom weg ist, hört man Bombendetonationen. Zwar jetzt nicht eine Salve nach der anderen, so nicht, aber man hört doch einige Bombeneinschläge und Flugzeuggeräusche. Es gab auch mal einen Abend, wo ich selber nichts wahrgenommen habe. Dafür an einem anderen Abend ging es schon um 9:30 los. Also man kann nicht sagen, dass es wirklich eine friedliche Stadt ist. Aber im Vergleich zum Zustand vorher muss es schon für die Bevölkerung eine große Verbesserung sein.
Nun kennen wir alle Bilder aus dem Fernsehen oder aus den Zeitungen. Man sieht zerstörte Stadtteile, schwer zerstörte Häuser. Wie haben Sie die Stadt erlebt?
Es ist eine etwas zweigeteilte Stadt. Das wurde uns hier auch in unseren Medien nicht unbedingt so vermittelt. Die Medienberichterstattung in Polen, wie ich hörte, muss ganz anders sein über Aleppo, wahrscheinlich teilweise etwas wahrheitsgemäßer. Im deutschen Fernsehen sah man vor allem Bilder von Ost-Aleppo. Ost-Aleppo, das kann man sich jetzt nicht wie eine lineare Grenze vorstellen. Es ist eine Schlangenlinie, die durch die Stadt geht. Ost-Aleppo ist in der Tat, soweit ich es denn gesehen habe, sehr zerstört. Da kann man sich kaum noch vorstellen, wie dort Menschen leben wollen. Aber dann gibt es auch noch West-Aleppo. Dort gibt es viele Straßenzüge, die noch so ziemlich intakt zu sein scheinen. Allerdings hat auch West-Aleppo natürlich diese jahrelange Auseinandersetzung gespürt. Es wird in Aleppo seit 2012 gekämpft. Und es gab da mit Sicherheit stärkeren Bombendetonationen, Beschuss wie in den Tagen, als ich da war, sodass es auch leicht vorstellbar ist durch diese starke Vibration. Durch die Detonationen sind in West-Aleppo natürlich viele Fenster kaputt gegangen, viele Türscheiben kaputt gegangen. Im Sommer 2016 wurde das Elektrizitätswerk bombardiert. Das hat natürlich auch zur Folge, dass in West-Aleppo nicht mehr so ganz normal der Strom zur Verfügung steht, sondern nur dann, wenn man, was Gott sei Dank viele getan zu haben scheinen, sich Stromgeneratoren besorgt hat. Außerdem ist natürlich auch damit zu kämpfen, in Syrien ist allgemein die Ölförderung gedrosselt worden. Die Ölfelder liegen hauptsächlich in den Gebieten, die der IS noch unter Kontrolle hat. Das bedeutet für die Bevölkerung, Öl, Benzin, um heizen zu können, ist sehr, sehr teuer, weswegen es bitterkalt ist. Und das betrifft Ost- und West-Aleppo gleichermaßen.
Wodurch wird denn der Alltag, das Alltagsleben dieser Menschen bestimmt?
Ach, ich denke Verschiedenes. Es gibt ein paar wenige, denke ich, vielleicht sind es auch viele. Das konnte ich jetzt nicht unbedingt alles in 5 Tagen eruieren und überprüfen. Aber es gibt Leute, die haben Arbeit. Was man gar nicht glauben sollte, in Aleppo, ich bin ein paar Mal dran vorbeigefahren, die Uni scheint noch relativ intakt zu sein, die Gebäude scheinen nicht groß zerstört worden zu sein. Es gibt auch Unibetrieb. Ich habe eine junge Frau getroffen, die dort Archäologie doziert. Es gibt natürlich die verschiedenen kleineren Hilfsorganisationen der verschiedenen Konfessionen oder vom Roten Halbmond und so weiter. Da haben die Leute natürlich auch Beschäftigung. Es wird aber sicher viele geben, die eben keine Arbeit haben. Was man auch sieht im Straßenbild, und das ist sicher das Alltagsleben bestimmend. Es gibt so Stellen, wo morgens sie große Schlangen sehen, meistens von schwarz verhüllten Frauen oder zumindest mit schwarzem Kopftuch, die anstehen, um an Coupons zu kommen für Nahrungsmittelpakete. Mittags, gerade auch in dem zerstörteren Teil der Stadt, im Ostgebiet, sieht man mittags zu manchen Stellen laufen mit entweder Plastikeimern oder Töpfen und großen Tragetaschen, um sich dort warmes Essen abzuholen. Das ist so die ins Auge fallendsten Bilder, die man so hat.
Konnten Sie herausfinden, in welcher psychischen Verfassung die Menschen dort sind? Sie haben ja mit vielen Betroffenen gesprochen. Sind viele Menschen traumatisiert?
Das ist sicher ganz unterschiedlich. Wir haben mit 6 Bischöfen gesprochen von 6 verschiedenen Konfessionen. Wir haben mit Ordensleuten gesprochen, mit Laien, die auch jetzt kräftig mithelfen. Aber wir waren auch in Teilen eben Ost-Aleppos und konnten dort uns einen Eindruck machen von den Menschen, die dort rumlaufen. Mir ist in Erinnerung geblieben ein kleiner Junge, der mit solchen Plastikeimern zu einer Stelle gegangen ist, um sich Essen abzuholen. Und der schien mir völlig traumatisiert zu sein. Wir hatten uns mit seiner Begleitperson unterhalten, vielleicht sein Vater oder Großvater. Und während diesem Gespräch hat dieser Junge nicht einmal irgendwie eine Miene verzogen. Aber das war eben auch im Ostteil der Stadt, wo es ganz besonders schlimm aussieht. Ich habe aber auch junge Erwachsene getroffen, so zwischen 20, 30 Jahren, die im Westteil der Stadt jetzt auch die Hilfe mit organisieren. Und die sind voller Tatendrang und auch hoffnungsvoll. Und auch meine Fragen, ob sie denn nicht auch jetzt flüchten wollten, vor allem wenn es dann um Männer ging. Nein, die hatten eine sehr sinnvolle Beschäftigung, sie wollten nicht weg.
Sie haben Weltkirche aktuell eingeschaltet. Wie geht es weiter in Syrien? Dieser Frage wollen wir uns heute stellen. Eine Delegation der päpstlichen Stiftung Kirche in Not hat kürzlich die nordsyrische Stadt Aleppo besucht. Und was es von dort zu berichten gibt, erläutert uns heute Karin Maria Fenbert, die Geschäftsführerin von Kirche in Not Deutschland.
Aleppo war früher vor dem Krieg eine bedeutende Stadt, auch für die Christen. Wenn ich richtig informiert bin, lag der Anteil der Christen früher vor dem Krieg bei vielleicht 10%, möglicherweise auch etwas mehr. Wie viele Christen leben heute noch dort in dieser Stadt?
In Aleppo soll es vor dem Krieg ungefähr 160.000 Christen gegeben haben. Im Januar sprach man davon, also die meisten redeten von 21.000 bis 23.000. Vereinzelt hörte man auch, dass noch 30.000 Christen da seien. Man muss immer berücksichtigen, im Orient zählt man vielleicht nicht ganz so genau wie bei uns. Und vor allem, man zählt dort etwas biblischer, nämlich in Familien und nicht in Personen. Und deswegen sind diese Zahlenangaben immer etwas schwankend. Also maximal 30.000 Christen dürften noch da sein.
Was kann denn ein Hilfswerk wie Kirche in Not in einer zerstörten Stadt wie Aleppo tun, konkret tun?
Also was wir jetzt gerade in den Tagen vor allem versucht haben, die verschiedenen Konfessionen zu einigen. Die haben alle ihre eigene Kirchengeschichte und vielleicht auch ihre besonderen Kämpfchen aus der Vergangenheit.
Und es gibt dort eine ganze Reihe von Konfessionen.
Es gibt meines Wissens dort 12 verschiedene christliche Konfessionen. Wir haben alleine eben mit 6 Bischöfen gesprochen. Unser Ziel war es, die Bischöfe zu gewinnen, dass sie sich, was das Helfen angeht, für ihre Christen jetzt zusammentun, einen Sprecher haben, in den verschiedenen Konfessionen gucken, eine Gemeinde, wo braucht die Hilfe, wie viele Familien brauchen dies, wie viele Familien brauchen das und dann eine vernünftige Höhe, damit diese Familien überleben können, dass man sich da einigt. Ich denke, da ist ein Vermittler von außen wahrscheinlich auch sehr gut und diese besondere Notlage, in der die Stadt ist, dass man hier auch besonders deutlich machen kann, warum das jetzt sinnvoll ist, jetzt zu kooperieren. Ich hatte den Eindruck, dass uns das ganz gut gelungen ist, diese Botschaft rüberzubringen, was wir schon länger in Syrien machen, aber auch in Aleppo, Hilfe in verschiedenen Art und Weisen, zum einen Kleidungshilfe, gerade jetzt zu dieser Jahreszeit, wo man kaum heizen kann, besonders wichtig, dass die Leute was Warmes anzuziehen haben. Dann Unterstützung mit Benzin, damit sie wenigstens ein ganz kleines bisschen heizen können. Dann gibt es ein Projekt, das nennt sich 2 Ampere für jede Familie. Dann unterstützen wir natürlich auch Priester, Bischöfe, Ordensleute, die genauso natürlich von dem Krieg betroffen sind. Wir unterstützen Schüler, damit sie noch zur Schule gehen können. Ich denke, und was noch ganz wichtig ist, das ist die Hilfe mit Medikamenten. Ein großes Problem ist nämlich, es gibt ja schon lange Sanktionen für Syrien. Deswegen gelangen keine Medikamente mehr aus dem Ausland nach Syrien. Mit anderen Worten, Menschen, die krank sind, vor allem die, die chronisch krank sind, sind auf die noch vorhandene pharmazeutische Industrie in Syrien angewiesen. Und wie man sich leicht vorstellen kann, fährt die nicht mehr ihre Höchstleistung. Medikamente sind sehr, sehr teuer, eigentlich nicht bezahlbar. Ich habe verschiedene Angaben gehört in Aleppo, was der Durchschnittsverdienst denn sein soll, sofern man denn Arbeit hat. Der Durchschnittsverdienst im Monat liegt wohl bei maximal 150 US-Dollar. Mit anderen Worten, der normal chronische Kranke kann sich seine Medikamente nicht besorgen. Das wird im Grunde genommen alles über Hilfswerke wie Kirche in Not finanziert.
Kirche in Not ist aber nicht das einzige Hilfswerk, das in Aleppo tätig ist, in Syrien allgemein tätig ist. Gibt es da auch eine Zusammenarbeit mit anderen Hilfswerken?
Auf jeden Fall. Ich habe ja gerade erwähnt, diese Kleidungshilfe. Wir arbeiten schon länger zusammen mit einer Schwester, die nennt sich Schwester Annie Demerjan. Die hat auch schon in Homs geholfen und ist dann nach Aleppo gewechselt. Sie macht Verschiedenes mit freiwilligen Helfern um sich herum, aber ist natürlich auf finanzielle Unterstützung angewiesen. Ein junger Mann, der bei ihr mithilft, das ist eine ganz interessante Geschichte. Der junge Mann heißt Fadi, er dürfte so Ende 20 sein. Er wollte eigentlich 2013 das Land verlassen, weil er der Letzte war von seiner Familie, der noch übrig geblieben ist. Alle anderen sind weg und Schwester Annie bekam das mit und hat ihn dann dazu ermuntert, doch in Aleppo zu bleiben, sein Betriebswirtschaftsstudium dort zu Ende zu machen. Seine Familie hatte wohl eine Kleiderfabrik, inwieweit die noch intakt ist, das weiß ich nicht, ich habe sie nicht selber gesehen, aber er produziert jetzt Kleider, macht nebenbei sein Studium fertig und in seiner Freizeit, abends, am Wochenende oder wie auch immer, hilft er und seiner Frau, Schwester Annie. Zum Beispiel alte Menschen besuchen, denn vornehmlich alte Leute sind ja in Aleppo geblieben. Dann wegen der Zusammenarbeit mit anderen Hilfswerken. Wir arbeiten auch mit einem Franziskaner zusammen. Dort gibt es noch ein gut intaktes Franziskanerkloster, ihre eigenen Hilfsprojekte haben, aber die natürlich auch auf finanzielle Unterstützung angewiesen sind. Und gerade diesen Franziskaner, den ich im Blick habe, Ibrahim Al-Sabach, hat dieses Projekt 2 Ampere für jede Familie, sodass sich jede Familie wenigstens leisten kann, um es mal plastisch auszudrücken, dass vielleicht so 2, 3 Lampen brennen können und gleichzeitig der Fernseher laufen kann oder statt dem Fernseher die Waschmaschine oder das Bügeleisen, sodass die grundlegendsten Dinge noch gehen. Wir haben auch in den Tagen dort mit der syrischen Caritas gesprochen, deren Chef Erzbischof Odo ist, der hier auch schon bei uns in Deutschland ein paar Mal bei uns zu Gast war. Da gibt es natürlich auch Kooperationen. Wir hatten aber auch Gespräche mit dem Roten Halbmond. Also das heißt zwar jetzt nicht unbedingt, dass wir da jetzt Gelder hinliefern, aber es ist wichtig, mit allen zu sprechen, damit man eine sinnvolle Arbeit insgesamt koordiniert.
Und der Rote Halbmond, das ist ein muslimisches Hilfswerk.
Ja, das ist das Pendant zum Roten Kreuz bei uns.
Der Wiederaufbau christlicher Orte und Stätten des Christentums im Nahen Osten, vor allem in den von Bürgerkrieg geplagten Ländern im Irak und in Syrien, ist zurzeit eines der Schwerpunktthemen von Kirche in Not. Deshalb hat eine Delegation des Hilfswerks vor kurzem Aleppo besucht. Mit dabei war die Geschäftsführerin von Kirche in Not Deutschland, Karin Maria Fenbert. Über ihre Eindrücke berichtet sie im Gespräch mit Berthold Pelster.
Christen in Syrien, in Aleppo, leiden ja wie alle anderen Bewohner des Landes auch unter diesem entsetzlichen Krieg. Aber immer wieder gibt es auch Meldungen von ganz gezielten christenfeindlichen Angriffen auf Kirchen oder auch Angriffe auf Personen. Haben Sie Menschen getroffen, denen solche schlimmen Dinge passiert sind?
Ein Ehepaar haben wir getroffen in diesen Tagen. Das war sicherlich die schockierendste Geschichte, die wir zu hören bekommen haben. Wobei ich denke, es wird noch mehrere von solchen Geschichten geben in dieser Stadt. Ein Ehepaar, ein christliches Ehepaar, die verheiratet waren in Raqqa. Das ist die Hochburg des IS in Syrien. Und die Frau konnte natürlich nicht mehr rumlaufen, wie man das als Christ kann, sondern sie musste in Raqqa voll verschleiert rumlaufen. Sie hat uns das auch gezeigt vor unseren Augen, hat sich so ein Gewand angelegt. Aber viel schlimmer war das Schicksal von ihrem Mann. Wie das üblich ist in manchen muslimischen Staaten und sowieso unter dem IS, dass die Christen entweder entscheiden können, dass sie eine Kopfsteuer zahlen, also dafür, dass sie Christen sind, oder aber konvertieren, oder aber ein Kopf kürzer gemacht werden. So, dieser Mann hat diese Kopfsteuer gezahlt, die wurde aber von Jahr zu Jahr erhöht, sodass es absehbar war, dass er sie nicht mehr zahlen kann. Daraufhin, als ihm das nicht mehr möglich war, wurde er mit 1200 Schlägen geschlagen. In welcher Art, das weiß ich nicht, da haben wir jetzt nicht nachgefragt. Er bekam dann vom Zuständigen des IS für die Christen eine Bescheinigung, dass er diese Jizya, diese Kopfsteuer, nicht länger zahlen muss, weil er ja jetzt arbeitsunfähig ist. Dennoch kamen nach einiger Zeit IS-Leute in seine Wohnung oder in sein Haus und pöbelten rum, und dass sie alle Kufar seien, mit anderen Worten, dass sie ja den Mohammed, den großen Propheten, ablehnen und dass man ihnen deswegen den Kopf abschneiden kann, denn das bedeutet dieses Wort Kufar.
Das bedeutet wohl, ungläubig zu sein.
Ja. Ja, aber nicht nur ungläubig, das ist etwas zu niedlich ausgedrückt, sondern das bedeutet, man hat jederzeit das Recht, dir den Kopf abzuschneiden. Da gab es dann eine Handgemengelage. Es ging unter anderem um Marienstatuen, die er bei sich hatte in der Wohnung und die diese IS-Leute zerstören wollten. Und er hat sie zur Rechenschaft gezogen, warum macht ihr das, etc. Das Ende vom Lied war jedenfalls, dass dieser Mann im Gefängnis gelandet ist, in einer Einzelzelle. Er hat uns berichtet, dass er an der Wand seiner Einzelzelle fixiert wurde, mit was, das weiß ich nicht, in Kreuzesform, einen Monat und zwei Tage lang. Ernährt wurde er nur dadurch, indem seine Peiniger ihn mit Fladenbrot gefüttert haben. Und eines Tages sind sie zu ihm gekommen und haben ihm gesagt, und jetzt schneiden wir dir den Kopf ab. Er hat dann gebetet. Er hat einen starken Marienglauben, wie man allgemein im Nahen Osten sehr häufig Lourdesgrotten sieht, fast vor jeder Kirchengemeinde. Er hat zu Maria gebetet und kurze Zeit später kamen britische Kampfflugzeuge, die haben Raqqa bombardiert, auch dieses Gefängnis. Und es gelang ihm, irgendwie aus einer Gefängniszelle zu kriechen. Und wie er das geschafft hat im Einzelnen, das weiß ich nicht, aber ist zu Nomaden gekommen, also umherziehende Völker, denen es auch gelungen ist, seine Frau und seinen Sohn aus der Stadt zu bekommen. Und dann haben sie diese drei mit einem LKW Richtung Aleppo geschickt. Da hat diese Schwester Annie Demerjan und ihre Helfergruppe von diesem Ehepaar gehört, haben dem eine Wohnung besorgt, was zum Anziehen, was zum Essen. Das Schlimme nur ist, dass der Sohn wieder zurück ist nach Raqqa, weil er versuchen wollte, auch seine Schwester aus dieser Stadt zu bekommen. Das ist eben nicht gelungen. Es gab Lösegeldforderungen vom IS. Man hat auch das Lösegeld gezahlt, aber natürlich kamen Bruder und Schwester nicht frei. Und als wir dort waren, Mitte Januar, wussten die Eltern seit über einem Monat nicht mehr, was mit ihren Kindern ist. Sie hatten keinen Kontakt mehr, während es vorher wohl noch telefonische Verbindungen gegeben haben muss.
Also ein wahres Martyrium, das diese Familie, diese christliche Familie durchgemacht hat und noch durchmacht, weil sie Christen sind, wegen ihres Glaubens. Welches Thema oder welchen Stellenwert hat die Erscheinung der regelrechten Christenverfolgung für die Christen in Syrien?
Ich denke, genauso wie im Irak, dass dieser Teil der Christenheit auf der Welt gerade ganz besonders furchtbar geprüft wird. Es heißt schon in der Heiligen Schrift, wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Oder als der heilige Paulus verfolgt wurde, als er noch gerade Saulus gewesen war, hieß es ja auch, dass eine Stimme zu ihm sprach, warum verfolgst du mich, obwohl er ja Christen verfolgt hat. Ich denke, dass diese Christen im Nahen Osten, in Syrien, im Irak, ganz besonders stellvertretend jetzt für Christus die Verfolgung erleiden. Und wir sind da ganz besonders in unserer Solidarität gefragt.
Das Regime von Bashar al-Assad hat die Stadt Aleppo zum allergrößten Teil zurückerobern können. Dort geht es jetzt einigermaßen friedlich zu. Andere Teile des Landes sind noch von Kräften der Opposition besetzt, von Milizen. Es gibt immer noch den sogenannten Islamischen Staat. Das heißt, Syrien ist zumindest in Teilen eigentlich noch ein zerrissenes Land. Es sind tiefe Gräben entstanden zwischen verschiedenen religiösen und ethnischen Gruppen. Was kann man denn tun, um einen grundlegenden, umfassenden Frieden in Syrien wiederherzustellen? Haben die Bischöfe zum Beispiel auch dazu etwas gesagt, zu diesen eher politischen Fragen hinsichtlich der Zukunft von Syrien?
Das habe ich jetzt nicht so explizit gehört. Was man aber sagen kann, ein Ordensmensch hat mir berichtet, ich will jetzt gar nicht sagen wer, dass man jetzt abends in diesen Restaurants, die geöffnet haben, auch immer wieder Soldaten sieht, die sich Wodka bestellen. Mit anderen Worten, der Frieden wird eigentlich von russischen Soldaten garantiert in Aleppo. Die Armee von Bashar al-Assad scheint viel zu schwach zu sein, was den Nachwuchs angeht. Ich denke, das ist auch ein wichtiger Grund, warum so viele syrische Männer geflohen sind, einfach um dem Dienst an der Front zu entgehen. Vermutlich ist es so, dass es Pläne gibt, das Land irgendwann zu teilen, in einen Teil, wo Assad weiter regiert, eventuell unter einem Mandat, auch wenn man das vielleicht dann anders ausdrücken wird, unter Russland. Dann wird es sicher einen Teil geben, wenn es so weit denn überhaupt kommt, wo eher sunnitische Muslime zu Hause sind, also die Rebellen, nicht nur der Islamische Staat, es gibt ja auch die Al-Nusra-Front und andere Rebellengruppen mit eher islamistischen Muslimen. Vielleicht gibt es auch noch einen Teil im Süden, das ist alles noch unklar. Ich hatte den Eindruck, es ist zwar schön, dass die Menschen sich des Lebens freuen, seit dem 23. Dezember oder zumindest mehr als vorher, aber Frieden würde ich das noch nicht nennen, was ich da erlebt habe.
Die Stadt Aleppo steht wieder unter der Kontrolle der Regierung, der syrischen Regierung. Was das für die Menschen in Aleppo bedeutet, speziell auch für die Christen, das haben Sie uns anschaulich erläutert, Frau Fenbert. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke, Herr Pelzer.
Das war Weltkirche aktuell über die nordsyrische Stadt Aleppo, über die humanitäre Lage dort. Hat Berthold Pelster heute gesprochen mit Karin Maria Fenbert, der Geschäftsführerin von Kirche in Not Deutschland. Mehr über die Lage dort und über die Hilfsaktionen von Kirche in Not können Sie erfahren unter www.kircheinnot.de. Soeben ist auch eine Hilfsaktion im Irak angelaufen. Kirche in Not hilft dabei, die Christen wieder zu besiedeln in ihrer Heimat. 100 Häuser wurden jetzt bereits errichtet, weitere sollen folgen. Wer sich dafür interessiert, kann sich auch Informationen beim Hilfswerk einholen. Ich wünsche Ihnen noch einen gesegneten Sonntag und hoffe, dass wir uns dann nächste Woche hier wieder hören. Machen Sie es gut. Aus dem Studio von Kirche in Not verabschiedet sich Ihr Volker Niggewöhner.